Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shit Happens. Heute ist es wieder eine ganz besondere Folge. Ich bin nämlich hier mit meiner Schwägerin Katja und Buchautorin Katja, Co-Buchautorin Katja. Wir haben ja unser Buch zusammengeschrieben. Und genau so habe ich gedacht, können wir heute die Folge aufbauen. Also ich erzähle von meinen Erfahrungen mit meinem Reizdarm, mit der Angststörung. Ich erzähle ganz detailliert, wie das alles losging, wie die Diagnose war, wie es jetzt ist, was es für Einfluss auf Beziehungen, Dating und was weiß ich hat. Und Katja wird medizinisch einordnen. Wir haben bereits schon eine Folge zusammen aufgenommen zum Mikrobiom. Das war super, super interessant. Falls euch das Thema interessiert, hopst da auf jeden Fall mal rüber. Die sollte schon online sein. Hört euch das an. Und da stellt sich Katja auch mal vor. Deswegen meinten wir, brauchst du das jetzt nicht nochmal machen. Kurzfassung, meine Schwägerin, Ärztin, auf den Darm spezialisiert und hat mich in diesem ganzen Prozess begleitet. Ohne Katja wäre ich niemals da, wo ich jetzt heute wäre. Wie ihr sehen könnt, ich habe hier eine Wärmflasche auf dem Bauch, ich habe schon wieder Bauchschmerzen, ich habe nämlich meine Tage bekommen. Während ich meine Tage habe, sind meine Beschwerden, also wie ihr sehen könnt, die zuhören können das gar nicht sehen, ich habe eine Wärmflasche auf dem Bauch, habe Bauchschmerzen und deswegen hier noch einen Tee in der Hand. Und das wird jetzt eine ganz gemütliche Folge,
ne? Ja, wir machen es ganz gemütlich. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf und dieses spannende Thema Reizdarm mit dir einfach hier mal so ein bisschen bequatsche.
Ja, wir gehen in die Reizdarm-Journey rein. Mhm. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz am Anfang an. Ich hatte schon immer einen sensiblen Magen-Darm-Trakt, mein Bruder auch, meine Mama auch, meine Oma auch, beim Papa auch, der hatte nämlich 10 Jahre auch einen Reizdarm und bei ihm ging das irgendwann einfach weg. Und bis heute glaubt er, dass ich diese homöopathischen Tabletten nehmen muss und dann geht's weg.
Ja, das ist so schön, ne?
Ja, das ist so schön.
Das ist jedes Mal, ne, sagt er das.
Jedes Mal, wenn wir darüber reden, dann schiebt er mir die zu und sagt, hier, ich habe noch ein paar. Nimm mal welche. Hat auch nicht geholfen. Aber wir glauben weiterhin dran, denn Hoffnung werden wir auch nochmal drüber reden.
Das ist wichtig.
Ist ein ganz wichtiges Thema. Genau, also ganze Familie schon sehr darmbelastet. Willst du mal kurz direkt einschmeißen, als du meinen Bruder Fabi kennengelernt hast?
Ja.
Wie hast du ihn kennengelernt? Wie ist er zu dir gereist? Was hat er dabei?
Genau, wir hatten ja eine Fernbeziehung zu dem Zeitpunkt. Und ich weiß noch, als er das erste Mal mich in Magdeburg besucht hat und ich war so, warum hat denn der eine Wärmflasche mit? So, ich habe das überhaupt gar nicht einschätzen können, weil, okay. Und die hat er dann halt auch immer abends benutzt und ich war so ein bisschen, okay, verstehe ich nicht. Also er hat nicht wirklich über seine Schmerzen oder Beschwerden gesprochen, aber die Wärmflasche war so ein stetiger Begleiter. Und gleichzeitig wusste ich ja, dass du diese Thematik hast. Also ich werde einfach nie dieses Bild vergessen, als ich dich das erste Mal kennengelernt habe. Du gerade so, ich weiß noch, in so einem weißen Kleid, gerade aus der USA zurück, einfach sehr, ja, kann man schon eigentlich sagen, du warst zu dem Zeitpunkt, war das ja so dein Point of Schmerzen und Themen und dir ging's einfach nicht gut, ne? Und deswegen, das heißt, ich wusste, da in eurer Familie ist so diese Darmthematik da, aber das war für mich schon erstmal so, okay, krass. Also ja, da braucht jemand täglich anscheinend seine Wärmflasche.
Genau, also es ist in der Familie verteilt und du bist ja eben schon darauf eingegangen mit den USA. Ich habe ein Auslandsjahr gemacht, ich dive jetzt einfach direkt rein, wie das bei mir alles losging, ein Auslandsjahr gemacht und bin nach Amerika mit 15, im Nachhinein viel zu früh. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich das meinen Kindern erlauben werde oder erlauben kann, nach den Erfahrungen, die ich da gemacht habe, weil meiner Meinung nach ist man mit 15, vor allem auch als Mädchen, in so einer hormonellen Hochphase und der Körper verändert sich, alles verändert sich. Ich muss aber kurz husten.
Ich finde, man ist halt nicht so gefestigt noch in der psychischen Gesundheit, auch in seinem Standing. Wer ist man? Man ist ja gerade so in der Findungsphase, ne?
Voll. Und wenn Leute eine Grenze überschreiten, wie stehst du für dich ein? Ja. Und wann sagst du so, ey, das ist voll übergriffig, was du gerade sagst. Das habe ich mich mit 15 auf jeden Fall nicht getraut. Ich bin dann auf jeden Fall in eine Gastfamilie gekommen. Das war so ein bisschen privat verstrickt, weil das die Ex-Frau von dem Studienfreund meines Vaters war, also so über Ecken war das so ein bisschen verstrickt, aber die hat jetzt in L.A. gewohnt und damals mit 15, ich so, oh mein Gott, ich gehe ein Jahr nach L.A., ich habe so krass gefühlt, ich habe mich so, so, so sehr drauf gefreut, wirklich, meine beiden besten Freundinnen waren davor auch, haben auch ein Auslandsjahr gemacht und sowas und deswegen, ja, ich war einfach richtig exciting und dann kommt die kleine Kiki da an, direkt Realitätsklatsche kassiert. Erstmal hat mich niemand vom Flughafen abgeholt. Nee, nicht vom Flughafen, sondern vom Flughafen wurde ich noch abgeholt. Fun Fact. Oh mein Gott, ich war noch nie in so einer reichen Familie, weil man hatte so eine Übergangstage. Ich habe das so mal mit einer Organisation gemacht. Und danach, man hatte so 3 Einführungstage mit der Organisation vor Ort. Und dann wurde man in die Familien, haben die Leute einen abgeholt. Und da wurde ich nicht abgeholt. Aber vom Flughafen wurde ich abgeholt. Das war das ist jetzt ja schon echt viele Jahre her, in so einem Tesla, heute auch nicht mehr so geil, aber damals war, fand ich es auf jeden Fall cool, ja, von einer deutschen Frau und die hat uns dann zu sich nach Hause genommen, nach Santa Monica und ich sag's euch, ich bin in diese Straße eingebogen und ich dachte mir so, wo bin ich denn hier gelandet? Ich habe sowas noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Es war krank, also es waren Villa nach Villa und dann sind wir da auf einmal dann so eingebogen und in die Auffahrt gefahren. Ich war so, okay, jetzt beginnt meine Journey. Ich war so excited und dann bin ich in dieses Haus mit eigenem Pool und es war riesig. Ich hatte mein eigenes Zimmer mit eigenem Badezimmer, weil die Töchter, die da von denen waren, die waren im College und dann meinte die, weil die Mutter da auch mit der Organisation im Ausland war, eben, dass sie die für 2 Tage 2 Leute da aufnimmt. Ich war noch mit einem anderen da, der auch aus Hamburg kam. Und dann, Fun Fact, stellte sich im Nachhinein heraus, weil der Mann, den haben wir dann auch kennengelernt und ich gehe so durch sein Büro und sowas und ich sehe so, da stehen irgendwie so wie so ein Oscar, ja genau, so sowas, was man so gewinnt. Ja, ja. Ich habe mir halt gar nichts bei gedacht, so überhaupt nicht. Und dann meinte er so, ja, ich kann euch ja mal einen Tag mit zu meinem Job nehmen. Und dann waren wir so, da mal, ihr könnt mich da besuchen kommen. Und dann waren wir so, oh mein Gott, wie cool, wir wussten gar nicht, was er beruflich macht. Und dann stellte sich heraus, dass er Komponist ist und dass die Lieder von The Hunger Games und sowas, komponiert, ja, oder?
Ja,
auf jeden Fall. Sind die befreundet mit den krassesten Celebrities und was weiß ich, das war eine ganz verrückte Erfahrung. So, nach dieser wundervollen Erfahrung bin ich dann in meine Gastfamilie gekommen. Erstmal viel zu spät abgeholt worden, dann habe ich noch 2 Wochen bei meinem Gastvater, sage ich mal, gewohnt. Der hat im Venice Beach gewohnt, mit 3 Mitbewohnern, mit 3 Männern, hatte noch einen Sohn, ein Pflegesohn, ich weiß nicht genau, wie die Beziehung zueinander war, der da auch noch mit gewohnt hat. Und dann eben ich. Das Badezimmer konnte man nicht abschließen. Da waren draußen das Glas so eingeworfen. Das heißt, wenn man geduscht hat und man zu einem bestimmten Punkt stand, hat man das auch so reingucken können. Ich habe mich sau unwohl gefühlt.
Mit 15 Jahren, ne?
15. Ja. Und das also wirklich hatte Angst auch.
Ja, klar.
Und dann hatte ich das Zimmer von ihm bekommen, auch ohne Tür. Also das war einfach so ein Dachboden quasi, ohne Tür. Also es sah nicht schlimm aus, jetzt ist jetzt nicht so gruselig, aber es war einfach keine Tür da, keine Privatsphäre. In meinem Bett waren Ameisen. Irgendwann bin ich so nachts aufgewacht von so richtig lauten Gepolter. Und dann war ich so, was ist das denn jetzt? Bin so zu ihm und meinte so, mein Gott, was war das? Und meinte er, ja, hier ist einer gewesen, der ist über die Dächer und ist dann über die Fenster eingebrochen und so in die Häuser. Und ich war nur so, Gott, ey. Naja,
dass du nicht dann deine Mama hat gerufen hast, bitte hol mich hier ab.
Ich weiß auch nicht, was da in mich gefallen ist, weil ich hatte eine Rettung, da war nämlich das waren so kleine Häuschen auf dem Grundstück und in einem von diesen Häuschen hat eine ganz junge Frau gewohnt, die für so ein Praktikum da war, irgendwie für 3 Monate oder so und mit der habe ich mich dann so gut verstanden und die war irgendwie 3 Jahre älter als ich und das war auch meine Bezugsperson da und wir haben so gebondet, wir haben so viel Scheiß da zusammen gemacht, wir haben die beste Zeit, wir sind immer mit den Fahrrädern an Venice Beach und sowas, das hat das richtig schön gemacht, die Erfahrung, so. Aber da bin ich ja nicht geblieben, sondern ich bin dann quasi zu seiner Ex-Frau gekommen, da sollte ich dann das Jahr verbringen, da bin ich dann zur Schule gegangen und so und dann bin ich da hingekommen. Und man stellt sich das ja immer so vor, dass man dann da schön begrüßt wird und ach, wir haben uns so auf dich gefreut und alle anderen hatten auch irgendwie schon irgendwelche FaceTime-Calls vorab mit den Leuten. Meine hatte da überhaupt keine Lust drauf. Ich bin reingekommen, das Erste, was sie zu mir meinte, war, oh mein Gott, wir sind hier gerade erst eingezogen, wir haben noch überhaupt nichts für dich. Ich wusste nicht, dass du jetzt schon kommst. Ich dachte, du kommst erst in 2 Wochen. Hier sind die Putzsachen, hier ist der Vacuum, also der Staubsauger. Einmal die Woche bitte auf jeden Fall hier alles putzen und so. Also es ging direkt so und ich war so, what? So, dann war auch von der Organisation beschlossen, dass man den Gasteltern kein Geld dafür gibt, weil häufig, also bei meiner Organisation war das und bei anderen Organisationen ist das üblich, aber dann ist das Motiv der Leute immer nicht so klar, machen die das nur das Geld deswegen. Dann meinte sie, dass ich jetzt auch noch Geld zahlen muss und das war auch irgendwie übertrieben viel und irgendwie, naja, war alles scheiße. Ja. Und die Frau hat mich gehasst. Ich weiß nicht, was da los war. Die hat irgendwas in mir gesehen, was sie so hart getriggert hat, dass sie mich durchgehend schlecht gemacht hat. Die hat gesagt, ich bin schwach, ich durfte überhaupt nicht irgendwie Dinge alleine machen oder sowas, sondern ich sollte dann immer in die Schule und nach der Schule dann noch irgendwelche Hobbys ausführen. Mit Freunden treffen war schwierig und mit Boys durfte ich da überhaupt nichts zu tun haben und so. Also Das war schlimm und es hat irgendwann so zugespitzt. Und ich hatte da schon immer so Tage, wo ich auf einmal diese Attacken hatte mit dem Darm. Aber halt dachte, das wäre ein Infekt oder sowas. Dann bin ich auch immer zu Hause geblieben für 2-3 Tage. Da hat sie dann auch immer direkt so gesagt, hey, warum bleibst du zu Hause? Du musst zur Schule gehen und bla bla bla. Du denkst dir das alles nur aus. Da fing das schon an. Weil du keinen Bock hast, morgens aufzustehen und zur Schule zu gehen. Und einmal hat sich so zugespitzt. Und da war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, es geht nicht mehr. Da hatte sie so einen richtigen Anfall. Also es war ganz gruselig. Die wurde richtig wütend. Ich kannte das von zu Hause nicht. Also die hat geschrien und sowas. Und dann bin ich so ins Zimmer, habe mich da so eingeschlossen. Sie hat so gegen die Wand gehauen und meinte, weil es ging darum, dass sie wollte, dass ich bei so einem Turkey Trot, hieß das. Mhm. Das war irgendwie an Thanksgiving. Ich laber hier gerade so viel, aber ich gehe jetzt einfach rein. An Thanksgiving so ein Charity Run oder sowas, wo man so gelaufen ist und ich weiß ehrlich gesagt, oder gegangen ist. Und da meinte ich halt, habe ich keinen Bock drauf, weil mit ihr nicht so. Da hat sich das alles auch schon total zugespitzt. Und dann hat sie mir gedroht und meinte, ich ziehe dich an den Haaren daraus, wenn ich muss und sowas. Und habe ich halt meinen Gastvater angerufen und meinte, ich muss hier sofort raus. Und die Frau hat mit mega Angst. Dann war da der Break, wo ich dann auch meinte, weil ich habe bis dahin auch nicht mit meinen Eltern drüber geredet, weil das halt ja auch diese Verzwickung da oder diese Beziehung da zu dem Gastvater und so gab, weil mir das unangenehm war. Naja, und dann habe ich auf jeden Fall gesagt, ich muss da raus und war auf der Suche nach einer neuen Gastfamilie oder eben wieder nach Hause kommen. Und wir haben dann tatsächlich eine Gastfamilie gefunden, die bis heute einfach traumhaft, also wirklich die tollsten Menschen überhaupt. Ich bin so dankbar, dass ich zu denen gefunden habe. Bin dann relativ schnell, das war irgendwie innerhalb von einer Woche, konnte ich dann zu denen. Und ab dem Tag gingen die Beschwerden los. Also ich hatte so das Gefühl, mein Körper war unter Spannung, 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 Stress, Stress, Stress. Ja. Und dann so, wumm. Und jetzt kannst du durchatmen und dann geht's los.
Ja, das ist meistens leider bei chronischen Sachen. Ja.
Genau, also es war, bevor ich nach Amerika geflogen bin, hatte ich noch einen Magen-Darm-Infekt, da war ich in der Türkei. Dann diese stressige Phase und dann der Trigger. Und das ist üblich, oder?
Genau, also du hast es ja so schön jetzt erzählt, diese Tatsache, so eine genetische Komponente, ne? In der Familie ist ein sensibler Darm sozusagen keine Seltenheit. Dann die Tatsache, das hast du jetzt auch noch mal ganz kurz erwähnt, ne, dass du eine Magen-Darm-Infektion hattest in der Türkei kurz vor dem Aufenthalt und dann so eine extrem stressige, und es ist ja nicht nur stressig, es ist ja wirklich einfach extrem belastend gewesen für dich und in dieser ganzen neuen Umgebung, also das heißt, dein vegetatives Nervensystem war richtig on fire. Und diese Kombination kann dann eben dazu führen, dass man ein Reizdarmsyndrom im Verlauf entwickelt. Muss eben nicht sein. Ne? Jeder hat ja so, ich finde immer, jeder hat ja so seine Schwachstellen. Ne? Also in dem sind Schwachstellen, aber der eine reagiert unter Stress eher mit Kopfschmerzen und neigt zu Migräne. Der andere ist eher so ein Bauchmensch. Bei mir sind das eher die Gelenke. Es ist halt einfach sehr unterschiedlich. Und bei dir war du hast ja auch gesagt, dass du immer schon so einen sensiblen Darm hattest. Ne? Also es war eben so der letzte Tropfen, der dann das Ganze zum Ausbruch gebracht hat.
Genau, und zu dem Zeitpunkt wussten wir auch noch gar nicht, dass es ein Reizdarm ist. Wir sind ja eigentlich noch gefühlt 1,5 Jahre davon ausgegangen oder ein Jahr, ich weiß nicht mehr genau, wie lange der ganze Prozess war, bis ich die Diagnose hatte, davon ausgegangen, dass es ja doch vielleicht noch was anderes ist. Dann bin ich da zu einer Gastroenterologin gegangen, also einer Spezialistin auf den Darm. Genau. Den Darm und wurde da mal ein bisschen untersucht. Da wurde mir das erste Mal in meinem Leben Blut abgenommen und es war dramatisch alles, weil ich ja auch, also ich finde, auf Deutsch ist es schon super schwer, Arztsprache zu verstehen, dann alles auf Englisch. Dann meine Gastmama war immer an meiner Seite, hat immer meine Hand gehalten, wirklich Props to her. Die war immer für mich da, sonst hätte ich das alles gar nicht gepackt. Bin durch ganz viele Untersuchungen gegangen. Dann hatte ich auch eine Magen-Darm-Spiegelung. Also das ist alles so ein Prozess von einem halben Jahr.
Ja.
Hatte ich eine Magen-Darm-Spiegelung. Auch da wieder kam nichts raus. Alle Tests waren negativ. Und irgendwann war man nur noch so, Gott, was ist nur mit mir los?
Ja.
Also alle sagen um einen herum so, ja, scheiße, dass es dir nicht gut geht. Aber alle Tests sind negativ. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Außer Laktose. So, das wusste ich aber auch schon davor.
Und du hast ja die ganze Zeit gehofft, hoffentlich ist jetzt kommt endlich irgendwas raus. Das ist ja meistens so, ne?
Genau.
Dass man endlich mal seine Beschwerden erklären kann, eine Ursache hat, ne?
Und genau. Das ist ja ein Wort dafür. Ja. Ich wollte, du hast das und das und das können wir
dagegen tun, genau.
Oder auch im Zweifel nicht, aber man wollte, also natürlich wäre das Best Case gewesen, dass man was dagegen tun kann, aber man wollte hören, ja, das hast du.
Ja.
Und das hat man bei Reizdarm eben nicht, denn beim Reizdarm, was ist da besonders?
Genau, und das ist das beschreibst du auch so schön, das hat ein halbes Jahr gedauert und das ist auch wichtig, dass es dauert, ja. Weil das Reizdarmsyndrom ist eine Ausschlussdiagnose. Also wenn wir jetzt uns die Leitlinie anschauen, dann ist sozusagen das Reizdarmsyndrom so definiert, dass man Darmbeschwerden hat, mit oder ohne Stuhlunregelmäßigkeiten, die halt länger als 3 Monate andauern. Dann sollte der Leidensdruck so hoch sein, dass du dir medizinische Hilfe suchst. Und der dritte Punkt ist, dass wirklich das Reizdarmsyndrom eine Ausschlussdiagnose ist. Bedeutet also, es müssen alle Tests gelaufen sein, alle Erkrankungen, die ähnliche Beschwerden wie das Reizdarmsyndrom hervorrufen, müssen ausgeschlossen werden, bevor du diese Diagnose bekommst. Das heißt, wenn du mal zum Arzt gehst und dem über deine Verdauungsbeschwerden irgendwie berichtest und er dir ohne irgendwelche Testungen sagt, ja, du hast ein Reizdarmsyndrom, dann kannst du den Arzt eigentlich direkt wechseln, weil das so geht das nicht. Es gibt aktuell kein diagnostisches Verfahren, was dir sagt, wir machen jetzt diesen Test und das ist ein Reizdarm, sondern du musst erstmal wirklich, da können wir gleich nochmal reingehen in die Diagnostik, alles einmal abgeklärt haben und dann kann man sagen, das ist ein Reizdarmsyndrom. Mhm.
Und das ist ja auch super interessant, weil wir sind ja quasi auf unterschiedlichen Seiten. Hm. Du natürlich jetzt mit dem Bart bist du halt auf meiner Seite, aber sonst in deinem Job bist du auf der anderen Seite. Du bist die Ärztin, ich bin die Patientin. Und es ist ja so, dass man selber irgendwann so verzweifelt ist und so das Vertrauen verliert in Ärztinnen. Und du hörst es bestimmt auch immer wieder, wenn Leute zu dir kommen und sagen so, ich kann nicht mehr, so was ist mit mir los? Ich brauche Hilfe und man fühlt sich so ein bisschen alleingelassen und man hat auch dann das Gefühl mit der Diagnose Reizdarm, ist man so alleine.
Ja.
So, wie ist das auf deiner Seite? Weil ich habe angefangen, Ärztinnen nicht mehr zu vertrauen. Mhm. Ich habe angefangen, mich darüber aufzuregen, so warum wird mir einfach nicht geholfen?
Ja.
Wie ist das von deiner Seite? Weil das ist ja bestimmt auch voll belastend, dass du nicht helfen kannst manchmal.
Also das ist eine sehr coole, sehr gute Frage. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe das ja alles bei dir mitbekommen. Das heißt, für mich war nie die Frage, ist ein Reizdarmsyndrom nur eine Befindlichkeitsstörung? Ja. Das heißt, durch meine eigene Erfahrung im Zusammenhang mit dir wusste ich, das Reizdarmsyndrom ist eine echt scheiß Erkrankung, ne? Und die beeinflusst das Leben. Das heißt, ich habe diese Erkrankung schon ernst genommen und du musst dir vorstellen, im Medizinstudium, ich weiß nicht, ob man vielleicht 5 Minuten das Reizdarmsyndrom behandelt.
Krass,
also es wird einfach, vor 10 Jahren, wie es aktuell ist, kann ich jetzt nicht sagen, ne? Aber zu meiner Zeit wurde das mal kurz so erwähnt, ne? Und wenn man nichts findet, das ist das Reizdarmsyndrom. Das heißt, das hat überhaupt keinen großen Stellenwert in der Ausbildung. Und wenn du Gastroenterologe bist, also Magen-Darm-Spezialist, dann muss man auch sagen, dass man ja im Krankenhaus auch wenig zu tun hat mit Reizdarm-PatientInnen. Ne? Außer man sagt denen, wir haben jetzt alles untersucht, sie haben Reizdarm und dann schickt man die weg.
Das heißt, wie es bei mir war.
Genau, ne? Das heißt, am Ende gehst du dann irgendwie zu einem Facharzt, der in einer Praxis sitzt, aber der hat ja eigentlich seine ganze Laufbahn, hat er nichts mit dem Reizdarmsyndrom zu tun. Und dann kommt es halt dazu, dass einfach viele viel zu wenig darüber aufgeklärt sind. Das heißt, es herrscht viel zu wenig Wissen. Und das muss ich sagen, weil ich jetzt auch gerade in einer Hausarztpraxis arbeite, die Zeit.
Ja,
es ist die Zeit. Also diese ganze Diagnostik, die eigentlich beim Reizdarmsyndrom durchgehen muss, wie viele Überweisungen und was ich da eigentlich machen muss, das passt eigentlich gar nicht richtig in meine Sprechstunde. Und so ist es meistens, dass es eher ein Verlauf ist. Ne? Man macht das, dann ist das unauffällig, dann kommt man wieder zum Arzt, dann ist das unauffällig. Also es dauert, bis du die Diagnose hast. Und eigentlich, wenn man dann die Diagnose hat, bräuchte man ein richtig langes Gespräch, wo man kurz aufklärt, was ist denn das Reizdarmsyndrom?
Lange aufklärt.
Genau, lange aufklärt. Dem erklärt, was hast du überhaupt für Möglichkeiten. Und das System ist leider, unser aktuelles Medizinsystem ist super in der Behandlung von akuten Erkrankungen und einfach aktuell sehr schlecht in der Behandlung von chronischen Erkrankungen. Das heißt, nicht nur Reizdarmpatientinnen fühlen sich hilflos, sondern es sind leider viele Patienten, die in diesem ganzen chronische Erkrankungen-Game sind.
Das ist Wahnsinn, wenn man darüber nachdenkt, weil wir gucken uns ja regelmäßig auch die Zahlen an, bei so einer wachsenden Zahl von Menschen, jetzt nicht nur bezogen auf Reizdarm, es gibt so viele verschiedene chronische Krankheiten, jetzt, ich meine, nur bezogen auf den Reizdarm, es gibt so viele verschiedene unterschiedliche chronische Krankheiten. Wir haben, also Prozent ist immer schwierig zu sagen, aber es sind rund.
Ja, man sagt, also die Studienlage ist ja unterschiedlich, aber je nachdem, so 5-10% weltweit. Ja. Also 5-10% der Bevölkerung weltweit leidet an einem Reizdarm.
Ja,
also
und ich habe schon höhere Zahlen auch
und
gehört.
Und es gibt auch, also wie gesagt, je nachdem, ja, so ein bisschen, welche Studien man sich anguckt. Aber das war so krass. Ich war jetzt in Frankreich bei einer Familie und sobald ich nur erzähle, ich beschäftige mich mit dem Reizdarm, sagt mir entweder die Person, ja, ich habe Reizdarm, oder meine Schwester oder meine Mutter. Also ich brauche eigentlich keine Zahlen, um zu wissen, dass
ja
alle, also es ist ein so häufiges Krankheitsbild.
Und trotzdem redet man so selten.
Und, genau, und deswegen bist du ja auch so groß geworden, weil endlich jemand mal darüber geredet hat, ne? Und sich so viele dann eben gehört und gesehen gefühlt haben. Und ja, das ist halt so wichtig. Und ich denke, dass es langfristig wird das auch, also genau, das wollte ich noch sagen. Ich glaube, dass es auch viele gibt, die sich gar nicht trauen, zum Arzt zu gehen und darüber zu sprechen. Ne? Also die das so im stillen Kämmerlein mit sich selbst ausmachen.
So ein schambehaftetes, ja, Thema ist. Genau. Also Leute, wenn ihr jetzt hier zuhört, ja, und euch gleich, wir können ja ein bisschen über verschiedene Typen von Reizdarm sprechen, Diagnostik, genau, sprechen, dann kannst du vielleicht auch den Leuten ein bisschen mit auf den Weg geben, was da so auf einen zukommt, ja, für Tests. Geht zum Arzt. Ich weiß, das ist immer eine Herausforderung. Ich weiß, das ist anstrengend und wenn ihr das Bauchgefühl habt, der Arzt nimmt mich überhaupt nicht ernst mit meinen Beschwerden, ja, dann geht zu einem anderen Arzt. Ihr seid die, also nehmt euch selbst als wertig genug
ernst,
und eure,
genau,
Gesundheit und ernst genug, dass ihr dürft eine gute ärztliche Betreuung haben. Ihr dürft da rausgehen und nicht jedes Mal in Tränen zusammenbrechen oder ihr müsst so, steht für euch ein. Ja. Und es gibt da draußen Menschen, wie zum Beispiel Katja oder wie andere Ärztinnen, die mit Herz und Seele, ja, dabei sind. Und klar ist es schwierig, so jemanden zu finden, aber seid euch da selbst wichtig genug, dass ihr so eine Person findet, ihr müsst es nicht aushalten bei einem scheiß Arzt.
Ja, und man muss wirklich sagen, was ich jetzt in der letzten Zeit schon sehe, dass gerade jetzt so auf Allgemeinmedizin, Fortbildungen, also hausärztlichen Fortbildungen, wird das Thema Reizdarm, also es kommt auch ins Bewusstsein der Ärzteschaft und da wird auch wirklich, also wenn dann eine Ärztin referiert, das hat sie sich meistens natürlich mit diesem Erkrankungsbild auch beschäftigt. Und dann wird auch als allererstes gesagt, es ist eine organische, oh ja, Erkrankung.
Das war ein Satz. Ich habe mir den in meine Notizen geschrieben, in größter Buchstabenform, ja, und habe mir den regelmäßig angeguckt. Du denkst dir das nicht aus. Es ist eine organische Erkrankung.
Ja. Es ist eine, so genau, wichtig. Das ist so wichtig, weil früher wurden halt so viele gleich in die Psycho-Ecke geschoben. Und Psychotherapie ist eine Behandlungsmöglichkeit, also ist eine wichtige Säule in der Behandlung eines Reizdarmsyndroms, aber es ist eben nicht das allein, ne? Und das ist halt so wichtig, weil natürlich, wir haben ja schon, also auch in der Mikrobiomfolge darüber gesprochen, es gibt diese Darm-Hirn-Achse und die ist wichtig, dass wir die auch behandeln, indem wir Stressmanagement machen und so weiter und so fort. Aber es ist eben nichts, was man sich sozusagen einbildet, sondern es ist eine organische Erkrankung.
Ja, es geht runter wie Öl.
Ja,
es ist eine organische Erkrankung. Wollen wir vielleicht, wir haben komplett vergessen, mal zu sagen, was ein Reizdarm überhaupt ist. Also, was ist ein Reizdarm? Welche verschiedenen Formen von einem Reizdarm oder Typen von einem Reizdarm gibt es?
Genau, also, sehr gut. Einfach mal ein bisschen darüber sprechen. Also, wir haben ja schon mal gesagt, die Definition, also die Diagnosekriterien, ne?
Und wichtig vielleicht vorab, wenn ihr euch da jetzt wiederfindet und diese Folge hört, dann,
genau,
ist das hier keine Diagnostik, sondern geht zum Arzt.
Genau, wichtig, ärztlich sich dann auch abklären zu lassen. Ne? Also Podcast kann inspirieren, aber falls man diese Symptome aufweist, dann wirklich auch sich ärztlich vorstellen. Genau, das Reizdarmsyndrom ist, wie gesagt, eine organische Erkrankung und ist definiert als eine Störung der sogenannten Darm-Hirn-Achse. Das heißt, man konnte sehen, dass Reizdarmpatientinnen entweder in bestimmten Gehirnarealen eine veränderte Schmerzwahrnehmung haben oder aber im Darm zum Beispiel eine viszerale Hypersensitivität herrscht. Das heißt, einfach man ist sensibel. Der Darm ist einfach so ein bisschen so, die Nervenendigungen sind sensibler, sodass zum Beispiel schon allein ganz normale Dehnungen schon als Schmerzen wahrgenommen werden. Also das heißt, diese diagnostischen Kriterien sind zwar jetzt in der Normaldiagnostik nicht vorhanden, aber man hat Studien gesehen und sich dann zum Beispiel die Darmschleimhaut von Reizdarmpatienten angeguckt und gesehen, die ist anders. Ne? Und deswegen hat man die Definition eben festgelegt, es ist eine organische Erkrankung. Also man kann auf Körperebene sehen, dass da eine Veränderung eben in dieser Darm-Hirn-Achse, dass da vorhanden ist. Und das Reizdarmsyndrom wird eben in diese typischen drei Typen eingeteilt. Wir haben einmal das, was bei dir vorrangig ist, also ein Reizdarmsyndrom Typ Durchfall. Dann haben wir den Typ Verstopfung und einmal so ein Mischtyp. Und ganz häufig ist es auch eben dieser Mischtyp. Das heißt, die haben eine Durchfallepisode, dann eher wieder Verstopfung. Und zu diesen ganzen Stuhlunregelmäßigkeiten gesellen sich halt eben noch so Beschwerden wie Bauchschmerzen, Blähungen, Blähbauch, vermehrte Flatulenz, also ne, dass man sehr, sehr viel pupsen muss.
Furzen
muss. Genau, also das sind so die Beschwerden, ne, ja, die man dann hat. Und häufig geht eben das Reizdarmsyndrom einher. Also man sagt so zu 50%, dass auch eine psychologische Erkrankung noch vorhanden ist, also ob das jetzt eine Angsterkrankung oder eine Depression. Deswegen ist es so wichtig in der Anamnese, wenn man dann die Diagnose Reizdarmsyndrom hat, das auch zu erfragen als Ärztin, ob da wie sozusagen der aktuelle psychische Zustand auch ist, der Patientin.
Total, das war bei mir ja auch der Fall, dass ich dann, bei mir, mich wird ganz oft gefragt, war zuerst ein Reizdarm da oder zuerst die Angststörung? Mhm. Und ich kann zu 1000% sagen, zuerst der Reizdarm und das über 1,5 Jahre und dann kam die Angststörung, weil irgendwann verändert sich alles. Ja. Also alles im Leben dreht sich um den nächsten Toilettengang. Wenn man unterwegs, so wenn ich in meinem Safe Space zu Hause bin, ist alles okay. Mhm. Aber sobald ich rausgehe, früher, oder es war für mich anstrengend, mit dem Hund eine kleine Runde zu gehen. Wo ist die nächste Toilette? Wenn ich in ein Café gehe, was, wenn die Leute jetzt merken, ich gehe jetzt zum 5. Mal auf Toilette. Wenn ich hier jetzt auf Toilette gehe, was, wenn jetzt Philipp und du, ihr mich hört? Also so, alles dreht sich um den Toilettengang und man verliert auch so, oder ich habe so grundsätzlich das Vertrauen in meinen Körper verloren. Also es ist vom Darm in den ganzen Körper übergegangen. Also es war erstmal so, jetzt kann ich mich nicht auf meinen Darm verlassen. Und irgendwann war es, boah, mein Körper ist einfach, ich kann mich nicht auf den verlassen. Und daraus sind bei mir dann ganz starke Ängste geworden und Panikattacken. Und ich hatte so Phasen, kannst du dich auch noch dran erinnern, wo wirklich gar nichts mehr ging. Gerade in der Corona-Zeit hat sich auch eine Hypochondrie noch bei mir entwickelt. Also Darm-Hirn-Achse is a thing. Und
darüber müssen wir unbedingt auch nochmal eine Folge machen, also dass man das nochmal explizit sagt. Aber das, was du beschreibst, also ganz, ganz häufig sind die Reizdarmbeschwerden sozusagen an erster Stelle und daraus ist ja total normal, dass sich daraus sowas wie eine Angststörung entwickelt, wie du das ja beschreibst. Also es ist ja ganz normal, dass man dann Ängste entwickelt. Oder was es auch gibt, ist, dass davor zum Beispiel eine psychische Erkrankung schon vorlag, also eine Depression oder eine Angsterkrankung und danach die Darmbeschwerden gekommen sind. Also es ist so Henne-Ei, ne? Es kann beides
individuell
sein. Ja, ist ja individuell.
Genau, aber ich bin mir zum Beispiel bei mir zu 1000% sicher, wenn meine Darmbeschwerden von heute auf morgen weg sind, dauert es noch 2-3 Monate, dann ist die Angststörung auch komplett weg. Weil wenn man lernt, wieder seinem Körper zu vertrauen und wenn man realisiert, ich kann mich darauf verlassen, dass ich da morgens immer auf Klo gehe und von mir aus jetzt auch einmal, aber halt nicht mit Krämpfen und Dünnschiss auf Klo sitze, ich bin mir da ganz, ganz sicher.
Das glaube ich dir. Und du musst ja auch vorstellen, wenn deine Beschwerden weg sind, dann weiß man, dann hat sich auch ja die Darm-Hirn-Achse reguliert. Ne? Das heißt, dein Nervensystem ist wieder beruhigt und neigt gar nicht dazu, diese Angstgedanken zu entwickeln. Ne? Also das heißt, wir hatten ja auch, das war auch nochmal spannend, in der Stuhlanalyse ja auch gesehen, zum Beispiel, dass du so einen erhöhten Serotoninspiegel hattest. Ne? Und dieser Serotoninspiegel führt ja dazu, dass der Darm sich sehr schnell bewegt. Und wenn sich der Serotoninspiegel sozusagen reguliert, dann reguliert sich meistens auch der Serotoninspiegel im Gehirn, ne? Also die kommunizieren miteinander. Das heißt, das ist ja eben das Problem. Wenn sich die Darmgesundheit reguliert, wird meistens die Angstsymptomatik besser. Wenn du psychotherapeutische Verfahren hast, wie du mit der Angst umgehst, wird der Darm wieder besser. Es ist ein Kreislauf. Ja, es ist ein Kreislauf.
Oder bei mir ein Teufelskreislauf.
Ja, es kann auch manchmal ein Teufelskreislauf sein.
Also es hängt alles miteinander zusammen. Wollen wir noch mal ein bisschen in die Diagnostik eingehen? Also darauf eingehen, wollen wir, ich weiß nicht, ob wir alles, weil wir haben uns jetzt nicht aufgelistet, aber ob wir so ein bisschen mal abklappern können, was für Tests wir alle gemacht haben. Meinst du, das kriegen wir hin?
Ja, das kriegen wir hin.
Okay.
Ich mache aber Pipi.
Hau raus. Du machst Pipi? Achso. Okay, kleine Break. Okay, Katja ist wieder weg von der Toilette.
Ich fühle mich entspannt.
Du fühlst dich entspannt? Genau. So läuft es hier nämlich. Es gibt keine Tabus. Nee. Wenn du kacken musst, wenn du pissen musst, dann gehst du bitte.
Genau, so habe ich mich ja auch gefühlt.
Siehst du, mega. Also, Diagnostik. Was sind so typische Diagnoseverfahren, die man durchmachen muss, wenn man zu dir kommt und sagt, ich habe auch.
Genau, so diese Beschwerden. Das heißt, als allererstes immer die Anamnese, ne? Also seit wann bestehen die Beschwerden? Was, was sind das für Beschwerden, Stuhlunregelmäßigkeiten und ganz wichtig, man klappert immer so die Red Flags, sagt man dazu, ne? Also ist Blut im Stuhl, nächtliche Durchfälle, ist Fieber, irgendwie starker Gewichtsverlust in den letzten Wochen. Also man muss da erstmal so ein bisschen gucken, ist das jetzt irgendwie akut behandelbar oder ist es jetzt, können wir langsam in die Diagnosestellung gehen. Und wenn man die Anamnese gemacht hat, dann kommt natürlich erstmal die Blutuntersuchung, also haben wir irgendwie Entzündungen oder eine Blutarmut, dann würde man, wenn die Beschwerden nicht wirklich besser werden, auch mal schauen, ob man eine Magen-Darm-Spiegelung, also wenn das jetzt vor allem natürlich im Bereich des Darms ist und also zum Beispiel Diarrhöen, Durchfälle, dann
macht
würde
man das so schnell? Oder erstmal so Atemtests? Nee, also ewig erstmal so.
Wie gesagt, genau, nee, also man macht wirklich, je nachdem, die Anamnese, wie gesagt, ist sozusagen das Allerwichtigste. Das heißt, in der Anamnese schaue ich, wie stark sind die Beschwerden ausgeprägt. Ich hatte jetzt zum Beispiel eine Patientin, die sagte, sie hatte seit 3 Monaten so verstärkt Blähungen und hat einmal am Tag Stuhlgang und der ist halt sehr fest. Dann sage ich, gut, erstmal für mich nichts. Hört sich eher so nach Verdauungsbeschwerden an. Da habe ich mit ihr eine prä- und probiotische Therapie angefangen.
Ah ja, okay, also es ist einfach super individuell.
Es ist super individuell. Nach 2 Wochen ist sie gekommen, meinte, mir geht's viel besser. Alles super. Ja. Wenn es aber jetzt jemand kommt und hat irgendwie super, also einen Durchfall 7-mal am Tag, irgendwie seit ein paar Wochen starke Beschwerden, dann muss ich eine chronisch entzündliche Darmerkrankung ausschließen. Dann schicke ich ihn direkt in eine... Also eine Spiegelung, eine Darmspiegelung, ja. zu einer Darmspiegelung. Genau, und würde dann das Blut untersuchen. Also gehen wir mal vom Fall wie bei dir, ne? Also derjenige hat starke Durchfälle, hat sozusagen auch andere Verdauungsbeschwerden wie Bauchschmerzen, Blähungen. Dann würde ich sagen, Anamnese, Blutuntersuchung, sehe ich eine Entzündung. Dann würde ich eine sozusagen Darmspiegelung machen, ob da chronisch entzündliche Darmerkrankungen dahinter stecken. Und da wichtig, wirklich schaut, dass da auch eine Biopsie gemacht wird, weil die Biopsie ist wichtig, um auch zum Beispiel die mikroskopische Colitis, das ist auch eine Entzündung des sozusagen des Darms, die zu diagnostizieren, weil die kann man nicht nur sozusagen diagnostizieren, indem man in den Darm schaut, sondern das ist wirklich mikroskopisch, deswegen mikroskopische Colitis. Okay. Wenn das alles unauffällig ist, man kann das auch natürlich alles parallel machen. Je nachdem, wie schnell du auch einen Termin beim Gastroenterologen findest, würde man dann natürlich auch gucken, dass man diese ganzen Atemtestungen macht, ne? Also auf Fructose, auf Laktose. Dann würde man auch, also wenn das ein sehr guter Gastroenterologe ist, dann macht er noch einen Glukose-Atemtest und einen Laktulose-Atemtest. Das ist, um das Thema der Dünndarmfehlbesiedlung auszuschließen. Das ist häufig auch ein Thema.
Kannst du in einem Satz kurz sagen, was eine Dünndarmfehlbesiedlung ist?
Genau, eine Dünndarmfehlbesiedlung ist, also wir haben ja, die meisten Bakterien sitzen in unserem Dickdarm, aber auch der Dünndarm ist besiedelt, aber nur leicht. Und es kann eben passieren, aus ganz unterschiedlichen Mechanismen, dass zum Beispiel Dickdarmbakterien entweder hochwandern und dort eine Fehlbesiedlung sozusagen hervorrufen, und der Dünndarm ist ja gar nicht dafür ausgelegt, diese ganzen Gase zu halten, die durch Bakterien hervorgerufen werden, wie der Dickdarm. Oder es kann auch zu einer Fehlbesiedlung von oben kommen, ne? Also wenn man zum Beispiel zu wenig Magensäure hat, dass sich da Bakterien ansiedeln. Also das heißt, es kommt einfach, der Dünndarm wird mit Bakterien besiedelt, die entweder da gar nicht hingehören oder die sich stark vermehren. Mhm. Und dann macht das halt eben auch die gleichen Beschwerden wie ein Reizdarmsyndrom. Mhm. Und das muss einmal abgeklärt werden. Genau, und dann würde man auch unbedingt die Person, ein Ultraschall des Bauchs, das ist auch ganz wichtig, um einfach zu gucken, ob irgendwelche Funktionsstörungen, zum Beispiel der Bauchspeicheldrüse, vorliegen, irgendwelche Engstellen, das kann man auch schauen. Und zum Schluss würde ich die Patientin oder den Patienten immer zu, also beziehungsweise nur die Frau und den Patienten dann nicht, aber die Patientin dazu gynäkologisch abklären lassen, weil...
Du, vielleicht kannst du auch Männer hin.
Ja, weiß ich nicht. Aber da würde ich auch unbedingt schauen, weil auch Endometriose kann natürlich die gleichen Beschwerden hervorrufen. Genau, oder Zysten. Also da muss man auch gynäkologisch immer einmal abklären lassen.
Also wie ihr hören könnt, ist es kein einmaliger Arztbesuch, sondern es ist eine ganz große Bandbreite an Diagnose, die man machen muss, weil es kann immer sein, dass zwischendrin man irgendwas findet und sagt, ja, das ist das und das, es muss behandelt werden, und das können auch gefährlichere Dinge sein. Also falls ihr Beschwerden habt, geht zum
Arzt. Erstmal abklären. Genau. Und wenn das alles unauffällig ist, dann weiß ich, okay, jetzt gehen wir in Richtung Reizdarmsyndrom, ne? also dann muss man da sozusagen weiter forschen und weiter überlegen, wie die Therapiemöglichkeiten sind. Und für mich ist, mir ist so ein Fall so eindrücklich noch sozusagen im Herzen geblieben, weil ich hatte eine sehr junge Patientin im Ikaneum und sie ist gekommen, meinte, ich hatte alle Untersuchungen nichts wurde gefunden und jetzt habe ich ein Jahr lang so ein Coaching gehabt, Stressmanagement, also wirklich meditiert, alles gemacht, um mein System runterzubekommen. Es hat nichts gebracht. Und wenn jemand mir das sowas sagt, dann weiß ich, das kann eigentlich kein Reizdarm sein, weil ein Reizdarm profitiert einfach extrem von Stressmanagement. Also es geht nicht weg, aber er profitiert. Also es gibt eine Verbesserung. Und dann habe ich mir halt nochmal die ganzen Untersuchungen angeschaut. Und meistens, also nicht meistens, aber immer wieder gibt es natürlich Lücken. Und eine Lücke war, dass nicht geschaut wurde, ob ihre Bauchspeicheldrüse ausreichend gut funktioniert. Und am Ende war, also das war ein Atemtest, ein Triglycerid-Atemtest, wo man sozusagen so eine Testmahlzeit zu sich nimmt. Und dann kann man in der Ausatemluft messen, ob die ganzen Fette gespalten worden sind. Und bei ihr war das nicht, fast gar nichts nachweisbar. Also die hatte eine extreme Bauchspeicheldrüseninsuffizienz und da hilft halt kein Stressmanagement. Das heißt,
also organisch.
Ja, genau. Und dann war sie, hat sie
halt. Hast du das schon mal gemacht?
Ja, ja, du hast es gemacht. Keine Sorge. Und dann hatte sie wirklich, habe ich ihr die Enzyme gegeben und die Beschwerden waren einfach weg.
Krass.
Ne? Und sie ist damit die ganze Zeit rumgelaufen, weil keine ausreichende Diagnostik gelaufen ist. Und dann kannst du halt so viel machen mit Ernährungstherapie und Stressmanagement, da kommst du halt nicht vor. So,
ja,
weißt du?
Und vor allem, wie willst du das als Patientin wissen?
Genau.
Wenn ich dich nicht hätte, dann hätte ich so viele Untersuchungen jetzt gar nicht mehr gemacht, weil mein Arzt, mir damals mein erster Gastroenterologe, niemals wäre auf die Idee gekommen, mal zu sagen, komm, wir machen mal einen Atemtest oder wir checken mal eine SIBO ab oder was weiß ich.
Genau.
Also das ist echt krass.
Ja, deswegen ist es so, also deswegen für mich ist immer die Therapie eines Reizdarmsyndroms, wirklich mich erstmal zu fragen, ist das ein Reizdarmsyndrom? Ja. Deswegen das allererste, ich gucke akribisch die ganze Diagnostik durch. Wurde irgendwas vergessen? Weil damit kann ich halt einfach was, wirklich was bewirken. Und wenn ich gesehen habe, okay, es ist alles unauffällig, das kommt auch häufiger mal vor, die Ergebnisse wurden falsch interpretiert. Also das heißt, ich gucke mir auch wirklich, was hat der Arzt dann geschrieben. Und wenn ich da sehe, okay, es ist wirklich nichts gefunden worden, dann bin ich, okay, jetzt können wir in die ganzheitliche Reizdarmtherapie übergehen.
Ganzheitlich, was bedeutet das? Es gibt verschiedene Säulen.
Es gibt also die verschiedenen Säulen der Reizdarmtherapie. Für mich ganz wichtig, klar, die Ernährungstherapie ist eine große Säule. Dann kommt die Psychotherapie. Also das ist auch das, was ich jetzt erzähle, ist halt in der Leitlinie festgehalten. Und ich liebe die Reizdarmleitlinie, weil die ist super ganzheitlich. Weil es geht gar nicht anders beim Reizdarmsyndrom. Ne? Also du kannst nicht einfach jemandem ein Probiotikum geben, vor allem wenn er sehr lange schon darunter leidet, ein Probiotikum geben und sagen, so, ciao. Sondern es muss ganzheitlich sein und dazu gehört eben Ernährungstherapie, dann Stressmanagement beziehungsweise optimalerweise ist nicht immer so einfach zu finden, muss ich dir nicht sagen, aber eine Psychotherapeutin, die häufig hilft, auch auf Verhaltenstherapie spezialisiert ist, einfach gerade wenn dann auch noch zum Beispiel Thema Angst oder Depression im Vordergrund stehen. Und dann würde man, der nächste Schritt wäre dann auch Naturheilverfahren, ne? Also die man dann einfach ausprobieren kann, was tut mir gut, um das System runterzubekommen. Eine sehr wirksame Therapiemethode ist zum Beispiel auch die Darmhypnose. Das ist schon in ganz, ganz vielen Studien untersucht worden und zeigt super Effekte, gerade so was Blähungen angeht, Bauchbeschwerden. Und dann gibt es noch eben diese Mikrobiomtherapie, die mit Probiotika, Präbiotika, aber auch eben den ganzen Interventionen wie Ernährungsmodulation einhergeht. Und was ja gerade so in der Forschung, ich sage jetzt mal ganz aktiv, erforscht wird, ist natürlich die Stuhltransplantation. Aber da sind wir noch, das ist sehr interesting. Und da sind wir aber noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Also es wäre jetzt noch nichts, was ich jetzt aktuell empfehlen würde. Da muss man noch ein bisschen warten.
Was auch interessant ist, also ich bin natürlich auch genau, was du gerade in der Diagnostik meintest, den ganzen Prozess durchgegangen, habe alle Tests gemacht, alles, was man machen kann. Und dann irgendwann haben wir angefangen, mal die Gallensäuren zu untersuchen.
Genau.
Und da kriege ich jetzt auch immer wieder Fragen, weil ich sage immer, die Tabletten, die ich nehme, und mit diesen Tabletten, da kannst du ja genau gleich nochmal drauf eingehen, was da passiert und was das ist, habe ich diese extremen Attacken nicht mehr. Also nicht diese nächtlichen, okay, habe ich ab und zu immer noch, weniger. Jetzt ist es weniger, nicht mehr so viel wie früher. Früher hatte ich das wirklich regelmäßig. Aber dadurch werden diese Hardcore Attacken, wo ich wirklich heulend nachts auf Klo sitze, mir die Seele aus dem Leib scheiße, die Krämpfe meines Lebens habe, da wirklich heulend sitze, weniger geworden. Und ich habe trotzdem täglich meine ganz normalen Beschwerden, wie davor auch. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Stärke ein bisschen weniger geworden ist. Was hat es damit auf sich?
Genau, wo du das jetzt gerade erzählst, fällt mir noch ein, dass ich in der Diagnostik vergessen habe zu sagen, dass natürlich auch der Stuhl untersucht wird. Mhm. Na, also und beim Stuhl würde man dann auch schauen, ist da eine Entzündung oder zum Beispiel sind vermehrt Gallsäuren im Stuhl zu sehen. Na, das würde man sozusagen auch in einer Stuhluntersuchung erkennen. Bei dir war das so, dass man einfach gesagt hat, man therapiert mal blind rein, weil... Also der Gallensäurestoffwechsel hängt sozusagen ganz massiv mit dem Reizdarmsyndrom zusammen. Nicht bei allen. Also beim Reizdarmsyndrom muss man so ein bisschen schauen, hat der Patient eher Entzündungen im Darm und die Entzündungen lösen dann die Reizdarmbeschwerden aus? Oder sind das die Gallensäuren oder sind das eher eine Dysbalance der Bakterien? Also sind sozusagen auch beim Reizdarm kann man in die Ursachensuche gehen. Was macht am Ende sozusagen diese Reizdarmbeschwerden? Und ganz häufig ist sozusagen in diesem Gallensäurestoffwechsel irgendwas, was nicht optimal funktioniert. Und bei dir war das so, dadurch, dass dein Transit, also deine Passage sozusagen des Nahrungsbreis schneller vonstatten geht, können die Gallensäuren, die sozusagen von der Gallenblase ausgeschüttet werden, dann in dem Dünndarm sozusagen ihren Spaziergang machen, die werden dann am Ende im letzten Bereich des Dünndarms wieder aufgenommen. Und wenn die nicht aufgenommen werden, gelangen die halt in den Dickdarm und machen dort eine Entzündung. Und durch diese Entzündung kommt es dann zu vermehrten Durchfällen. Und was man bei dir dann gemacht hat, war, dass man einfach die Gallensäuren gebunden hat, dass sie eben nicht in den Dickdarm kommen und dort die Entzündung machen. Und es gibt jetzt so zwei Ursachen, auf die, es gibt natürlich noch mehr, aber auf die ich heute eingehen möchte, ist, warum diese Gallensäuren nicht aufgenommen werden. Einmal, wenn der Stuhlgang sozusagen, beziehungsweise der Stuhlbrei so durchschießt durch den Dünndarm, dann schaffen die Darmzellen das nicht, die Gallensäuren schnell genug aufzunehmen. Und deswegen gelangen zu viele Gallensäuren in den Dickdarm und machen dort Probleme.
Das ist bei mir wahrscheinlich.
Das ist bei dir, genau. Und dann gibt es noch bei vielen Patientinnen, die haben eine Dünndarmfehlbesiedlung und diese Bakterien, die für die Dünndarmfehlbesiedlung verantwortlich sind, verstoffwechseln die Gallensäuren so, dass die nicht mehr ausreichend aufgenommen werden und dann in den Dickdarm gelangen. Das heißt, wenn jemand bei mir war und auf Cholesteramin, das ist ja das Medikament, was die Gallensäuren bindet, gut anspricht, dann schaue ich noch mehr, ob da vielleicht eine Dünndarmfehlbesiedlung vorliegt. Genau.
Bei mir war leider keine.
Leider keine.
Aber
du bist auch ein komplexer Fall, ist es einfach so.
Ich bin halt auch dein, ich bin dein.
Du bist mein komplexester Fall, ja.
Dein komplexester Fall, ja. Und ich bin die dich immer dran hält,
weiter zu forschen. Ja, es ist wirklich so. Es ist, wie häufig war das? Ich rufe dich einfach so um 22 Uhr. Ey, Carina, ich habe was herausgefunden. Wir müssen das und das testen. Wir müssen das und das gucken.
So, ich kann gar nicht sagen.
Also ich meine, ohne dich meine Darmliebe war ja durch meine eigene Erkrankung. Ich wusste, okay, ich habe eine Autoimmunerkrankung, ich muss mich um meinen Darm kümmern, weil wir hatten da ja in der Mikrobiomfolge schon erklärt, das Mikrobiom, die Darmgesundheit, hängt stark mit dem Immunsystem zusammen. Das heißt, meine Liebe zum Darm war schon immer da, aber meine Liebe zum Reizdarm ist durch dich sozusagen in mein Leben
gekommen. Ich wünschte es, wenn nicht so.
Ich wünschte, es wäre auch nicht so, aber ich glaube, das Schöne, was wir sagen können, ist, dass ja dadurch, dass wir durch unsere Zusammenarbeit halt so vielen Menschen schon ja helfen konnten und das wäre halt nicht passiert, hättest du den Reizdarm nicht bekommen.
Das stimmt.
Das muss man sagen, es ist traurig.
Aber man muss ja immer nachgucken, weil ich habe ja diese Situation. Ich kann daran jetzt aktuell nicht wirklich was ändern. Und dann kann man ja gucken, was man Schönes daraus macht.
Genau, du hast das Beste daraus gemacht. Das ist definitiv.
Ja,
ich wollte noch was sagen. Ich würde ganz, ganz kurz, du hast ja das mit deinem Aufenthalt in Amerika und als du wieder zurückgekommen bist, ich würde ganz gerne kurz mal meine Rolle als Schwägerin da einnehmen, weil als du wieder zurückgekommen bist, war ich ja mitten in meinem Medizinstudium und ich habe ja das erlebt, also diesen krassen Leidensdruck, was du als in der Jugend alles nicht machen konntest, ne, weil immer wieder diese Bauchbeschwerden da waren. Und dadurch, dass ich im Studium ja auch einfach den Satz hatte wie, okay, Reizdarm ist halt Reizdarm, man kann nichts machen, habe ich ja auch zu dem Zeitpunkt dir ja in dem Sinne gar nicht geholfen. Also es war, das finde ich halt so krass, es war für mich zu dem Zeitpunkt, naja, muss man halt leben damit. Und jetzt, so viele Jahre später, denke ich so, boah, ey, na, auf gar keinen Fall, ne? Man hätte ja noch so und so, so viel machen können und Lebensstilveränderung. Und das finde ich halt so krass, weil ich habe einfach nur erstmal mit, also ich war Medizinstudentin und habe einfach zugeschaut, was so eine Erkrankung macht, wenn man nicht in den richtigen Händen ist, ne? Und gleichzeitig fand ich es auch so spannend, weil irgendwann mal kam meine chronische Erkrankung dazu. Ich habe dann gesehen, aber man kann was machen, habe dann mit Ernährung angefangen. Aber da warst du einfach noch zu dem Zeitpunkt, war es für dich gar nicht so das Thema, dass du hattest diesen Glaubenssatz, ich kann da auch nichts machen, ne? Also das war so, deswegen waren wir auch so lange, würde ich sagen, so in so einer in einer Phase der Akzeptanz und nichts gemacht, weißt du? Und dann kam das erst so, dann ist ja meine Tochter auf die Welt gekommen und ich hatte auch ein bisschen Zeit und dann irgendwann mal dachte ich so, ich muss mir jetzt mal die Reizdarm-Leitlinie durchlesen. Das sind über 100 Seiten zum Thema Reizdarm. Und dann kam mir so der nächste Schwung und ich dachte, Gott, nein. Also das alles, was ich bei meiner chronischen Erkrankung anwende, kann man genauso auch auf den Reizdarm sozusagen draufpacken und noch viel mehr.
Und jetzt überlegt mal, wenn es vor 10 Jahren, wie der Wissensstand war, wie er jetzt ist und wie er in 10 Jahren sein wird. Also deswegen jetzt vielleicht zum Abschluss der Folge können wir sagen, behaltet die Hoffnung. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man weiter hofft und weiter irgendwie Vertrauen findet, weiter dran zu bleiben, probiert neue Sachen aus, holt euch Hilfe, holt euch Unterstützung, ihr müsst da nicht alleine durch. Und ich glaube wirklich, das Wichtigste ist einfach, dass wir in die Zukunft schauen. Und wir haben es ja auch schon in der Mikrobiom-Folge ganz deutlich gesagt, so, da wird was passieren, es wird noch mehr geforscht, der Darm wird immer wichtiger, es wird so viel Zeit und Geld da auch reingesteckt, dass da geforscht werden wird. Und ich bin mir sicher, dass wir alle in 10 Jahren diese Beschwerden nicht mehr haben werden. Und es ist wichtig, dass wir das denken, weil wenn wir die Hoffnung verlieren, dann ist blöd. Deswegen lasst uns dranbleiben. Ich danke dir für diese tolle Folge. Da hast du auf jeden Fall wieder richtig was rausgehauen. Ich bin mir sicher, dass da sich ganz viele mit identifizieren können und was denen hilft, dass denen das sehr geholfen hat. Möchtest du noch mal ganz kurz auf deinen Podcast eingehen? Wir haben es schon in der anderen Folge auch gemacht, aber Katja hat auch einen Podcast gestartet. Und wenn ihr jetzt sagt, dass euch das interessiert und dass ihr sagt, ihr wollt noch mal deeper rein, weil das kann man im Rahmen unserer Folge hier gar nicht machen, hüpft auf jeden Fall rüber zu Katja und hört euch mal die Folgen an.
Genau, also ich freue mich über jeden, der dabei ist. Ich habe, wie gesagt, einen Podcast gestartet, explizit für Reizdarmpatientinnen, um eben über diese ganzen Themen intensiv aufzuklären. Und für mich ist auch wichtig, du hast es so schön gesagt, für mich ist es so wichtig, Hoffnung zu geben, ohne irgendwelche falschen Versprechungen zu machen. Aber ich finde, und da fühlen sich, glaube ich, ganz viele chronisch Erkrankte auch gesehen, ich finde, es ist so wichtig, diese Hoffnung im Herzen zu tragen, damit man die nächsten Schritte macht, damit man immer wieder guckt, gibt es neue Therapiemöglichkeiten oder immer wieder schaut, wie kann ich jetzt meinen Lebensstil verändern, damit es mir besser geht. Und diese ganzen Themen möchte ich in diesem Podcast so weiterführen und intensivieren.
Da kannst du auf jeden Fall viel tiefgründiger
machen. Ja, definitiv, eingehen, genau.
Ne? Deswegen, danke, dass ihr zugehört habt oder zugeschaut habt. Das war sehr schön. Wir sagen mal so, es war nicht das letzte Mal, dass wir uns hier gesehen haben.
Auf gar keinen Fall.
Wir werden noch mal ein paar Folgen aufnehmen. Aber fürs Erste, ich danke dir.
Ja, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
Ach, super gerne. Ja. Ich wollte dich unbedingt dabei haben, mein Herzi.